Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Unser Gast heute ist Virologie-Professor Hendrik Streeck. Er leitet das Institut für Virologie der Uniklinik Bonn. Streeck war der Erste, der die Infektionsverläufe bei einem Corona-Massenausbruch in Deutschland wissenschaftlich untersuchte. Die daraus entstandene Heinsberg-Studie sorgt bis heute für kontroversen Diskussionsstoff. Streeck berät zudem den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet in Corona-Fragen, kennt sich also im Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik bestens aus. Guten Morgen, Herr Professor Streeck.
Ja, schönen guten Morgen.
Bevor wir mit Ihnen über Lockerung oder Lockdown sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir denn mit den aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
Ja, wir haben heute Tag 159 des deutschen Lockdowns. RKI-Zahlen etwa 25.000 Neuinfektionen, bedeutet eine Zunahme von etwa 3.500 neuen Fällen. Wir haben ja über Ostern das ganze Problem erlebt. Und jetzt pendelt sich das so langsam aus, dass wir die Zahlen auch bekommen, die wir eigentlich erwarten. Die 7-Tage-Inzidenz, die muss ich noch nachtragen, das sind momentan 110. Für mich ist ja immer sehr wichtig, wie sieht es denn bei uns an der Essener Universitätsmedizin aus? Wir versorgen aktuell 72 Patienten stationär wegen Covid-19. Von denen sind 37 auf den Intensivstationen untergebracht. Ja, und was mich heute natürlich aktuell beschäftigt, das ist unser Gast tatsächlich, Professor Streeck, den ich bei uns in Essen schon als renommierten Forscher für HIV und AIDS kennen und schätzen lernen durfte. Dann wurde Professor Streeck auf den Lehrstuhl vom Institut für Virologie an die Universität Bonn gerufen. Das war für ihn ein Riesenerfolg. Das war aber auch für uns ein großer Erfolg für unsere Mikrobiologie und Virologie und Professor Buhr, Professor Dittmer, die auch schon weitere renommierte Positionen in Deutschland besetzt haben. Und dann kam Heinsberg und Professor Streeck machte aus meinen Augen und aus den Augen vieler etwas ganz Ungewöhnliches. Er setzte sich nämlich ins Auto, zog seinen Schutzanzug an und hat vor Ort selbst Analysen, Untersuchungen vorgenommen. So wie man sich das ja eigentlich wünscht, dass diese Interaktion da ist, aber was eben doch auffällt. Und das war natürlich damals medial begleitet. Und für mich war das schon so ein Ausdruck von Forschergeist, also direkt wissen zu wollen, was los ist. Und ich weiß, wie ich Herrn Streeck bei Stern TV getroffen hatte und er sagte, ja, das Thema ist, die Menschen riechen einfach schlechter. Das war schon eine relevante Beobachtung, die zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht wirklich bekannt war. Und so, denke ich, hat sich da einiges entwickelt. Er hatte seine Ergebnisse und letztendlich gab es dann mehr und mehr ein Team Lockerung und ein Team Vorsicht, wenn man das mal so unterscheiden darf. Aber was man auch immer dann kritisieren mag, eines spielte bei der ganzen Thematik um Professor Streeck eine ganz große Rolle und das war immer seine Forderung nach frühzeitigen Testungen. Dass man testet und dass man an Testergebnissen eben auch planen kann und da sind wir bei meinem Lieblingsthema, irgendwann muss man Testergebnisse eben auch digitalisieren, man muss sie erfassen, auswerten können und da ist das auch dort Digital-Debakel Deutschland, das muss man einfach sagen. Gestern hatten wir Jürgen Simon zu Gast, der mit PlaceLog eine App zur Kontaktnachverfolgung anbietet. Darüber können Testergebnisse erfasst werden. Sie können an Gesundheitsämter weitergeleitet werden. Das Restaurant kann verifiziert werden. Man weiß, wie die Kontakte nachverfolgt werden können. Und das Besondere war, dass er sagte, er hatte schon vor der zweiten Welle versucht, das an den Markt zu bringen. Und vielleicht wird es ihm dann ja nach der dritten Welle gelingen. Sein Ansatz fand ich gut, dass man gar nicht überlegt, ob das jetzt Luca-App oder PlaceLog oder sonst was ist, sondern dass man sagt, man muss diese Codes zusammenfügen, dass man am Schluss nicht überlegen muss, in welches Lokal gehe ich, sondern einfach machen. Und das hat mir gestern gut gefallen und so kommen wir mit unserer Sendung immer ein kleines Stück weiter. Und bevor wir jetzt gleich mit Professor Streeck sprechen, einmal noch zu dir, lieber Jens, was geht dir durch den Kopf?
Ja, ich nehme auch ein bisschen Optimismus mit aus dem gestrigen Gespräch, aber auch aus einer Meldung vom RKI. Gestern gab es einen Impfrekord. Rund 656.000 Dosen wurden deutschlandweit gespritzt, mehr als doppelt so viel wie am Vortag. Und da lag die Rekordmarke bei 367.000. So, und jetzt fängt man an, sich ein bisschen zu freuen. Und dann gibt es auch schon wieder eine kalte Dusche. Und zwar dauert es nur ein paar Stunden. Und dann gab es die Nachricht, dass ab dem 19. April die BioNTech-Lieferung halbiert wird an die Hausärzte. Die eine Hälfte geht zu den Hausärzten, die andere Hälfte geht in die Impfzentren und die Hausärzte bekommen dann AstraZeneca geliefert. Da wissen wir, dass AstraZeneca eigentlich vorgeschrieben ist für 60 plus. Das heißt also, alle, die jetzt beim Hausarzt anstehen und die unter 60 sind und sich eigentlich gefreut haben, ja, die müssen sich wieder neu orientieren, gedulden. Und wir leben irgendwie im Chaos, im Wirrwarr. Also Freude, Leid, Hoffnung, alles liegt jetzt gerade sehr nah beieinander. Vertrauensbildung geht irgendwie anders. Und wir wünschen uns irgendwie wieder was zurück, eine gewisse Verlässlichkeit. Und ja, darüber kann sicherlich auch Professor Streeck ein Lied singen, wie das im Prinzip hin und her geht. Und ja, die Zahlen gehen ja ein Stück weit, oder hast du es auch geschildert, nach oben. Es gibt die Verfechter von Lockerungen, es gibt die, die schließen wollen. Eine Bekannte sagte, in Schleswig-Holstein freuen wir uns ab Montag, dann die Außengastronomie wird geöffnet. Wir in Hamburg befinden uns im Lockdown. Um 21 Uhr sind wir alle hinter, ich hätte fast gesagt, schwedischen Gardinen. Nee, Hamburger Gardinen sitzen wir, gucken raus. Und jetzt haben wir einen Experten da. Geben Sie uns eine Richtung mit, Herr Professor Streeck. Sagen Sie, was Sie denken. Sollen wir lockern? Sollen wir schließen? Soll es jetzt diese, ja, wie heißt es, dieser Brücken-Lockdown geben? Wo stehen Sie mit Ihrer Meinung?
Ja, schönen guten Morgen. Freue mich sehr, hier da zu sein, auch einen Blick zurück nach Essen zu tun. War wirklich sehr gerne in Essen in meiner Zeit. Und ich glaube, es ist sogar noch besser. Ich glaube, Professor Buhr hat die meisten Lehrstühle für Virologie in Deutschland besetzt als Professor. Und die kommen alle aus Essen. Also da zumindest die großen Lehrstühle hat er in Deutschland besetzt und ausgebildet.
Der heißt aber nicht de Buhr, ne?
Nein, nein.
War ein Scherz, machen Sie weiter.
Es gibt so ein paar Dinge, über die ich sehr viel in der letzten Zeit nachdenke. Und eine Sache, die mich wirklich stört, ist, dass es immer heißt, es gibt ein Team Vorsicht und ein Team Lockerung oder Team Unvorsicht. Wir sind ja alle, wir wollen doch alle das Gleiche erreichen und wir wollen alle natürlich Infektionen vermeiden, schwere Fälle vermeiden, Todesfälle sowieso vermeiden. Das ist ja, ich glaube, da nimmt sich keiner was, dass der eine sagt, wir wollen unvorsichtig sein, die anderen sagen, sie sind vorsichtig. Für mich ist eher die Frage, was bewirken wir eigentlich im Moment mit dem Lockdown? Und womit ich mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt habe, ist eigentlich die Verschiebung des Infektionsgeschehens, wo die Infektionen im Moment noch stattfinden. Und das ist immer noch im privaten Bereich, aber es gab eine unheimlich spannende Veröffentlichung vom Robert-Koch-Institut, die leider nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass sie sich von sozial, zu Beginn der Welle ist das Infektionsgeschehen in sozial besseren Regionen gewesen, also Menschen, die sich mehr leisten können, die auch größere Häuser hatten und auch mehr auseinander gehen können in einer Pandemie. Das zeigt sich, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie mehr reisen und auch pendeln und Geschäftsreisen machen und so weiter. Das Infektionsgeschehen hat sich in sozial deprivierte Regionen verschoben, also dort, wo sozial schwache Personen leben. Und das ganz extrem, das sieht man zum Beispiel auch in Neukölln, das sieht man auch im Ruhrgebiet sehr deutlich. Es ist gar nicht das Thema Migranten oder Nicht-Migranten. Das spielt sicherlich auch eine Rolle dort in der Kommunikation. Aber wo Menschen sowieso auf engem Raum sind und sich gar nicht aus dem Weg gehen können, eine Familie mit fünf Kindern in einer Dreizimmerwohnung, die in einem Hochhaus lebt, wo viele Familien wohnen. Die können sich ja überhaupt nicht aus dem Weg gehen. Wenn wir jetzt uns vorstellen, da hat sich das Infektionsgeschehen hin verschoben und die haben keine Möglichkeit, Corona-konform sich aus dem Weg zu gehen, dann, wenn wir jetzt noch eine Ausgangssperre machen, die sowieso ja nur einen Effekt auf die Mobilität von 7,5%, 7,6% nach Herrn Nagel der TU Berlin hat, dann stelle ich mal die Hypothese auf, dass wir dadurch sogar eher das Infektionsgeschehen noch weiter anfeuern, weil diese Menschen ja überhaupt nicht mal rausgehen können, spazieren gehen können, um sich dort zu treffen. Und daher, wenn man jetzt über Teamlockerung spricht, wenn man das so nennen will, ist das Team doch eher, dass man sagt, wir beschaffen sichere Bereiche draußen, wo die Menschen sich treffen können. Jeder Aerosolforscher würde einem zustimmen. Draußen ist das Infektionsgeschehen so viel geringer als drin, anstatt dass wir die Menschen noch weiter zusammendrängen und gerade die, die nicht die Möglichkeit haben, auseinanderzugehen.
Sehr interessant. Dann gehen Sie sozusagen den umgekehrten Weg zu dem, was gerade passiert, weil alle ja rufen, vor allem die CDU-geführten Länder, wir müssen in den harten Lockdown reingehen. Das, was Sie sagen, klingt ja logisch diesbezüglich. Also Sie sagen, eröffnen.
Nein, ich sage nicht, also das ist ja dann immer diese Extreme, die dargestellt werden und auch also diese Graubereiche fast gar nicht wahrgenommen werden. Also es ist ja wirklich eine facettenreiche Darstellung. Ich glaube, was man aber machen muss, man muss Ventile schaffen. Man muss zum Beispiel Corona-konforme Treffmöglichkeiten schaffen. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, in einem, also ich denke mir das jetzt gerade aus, aber in einem sozial schwachen Bereich, dass man Turnhallen öffnet, die gelüftet sind und dort mit Tischen Corona-konform aufstellt und dann ein, zwei Sicherheitsleute hat, die aufpassen und auch guckt, dass die Regeln eingehalten werden. Aber da gibt man Menschen zumindest auch die Möglichkeit, auseinanderzugehen. Ich glaube, Außengastronomie ist auch etwas, was überhaupt nicht zum Infektionsgeschehen groß beitragen würde, sondern man gibt aber den Menschen dadurch ein Ventil, sich Corona-konform zu treffen, als drinnen im privaten Graubereich das zu machen, wo keiner sehen kann, ob da Regeln eingehalten werden oder nicht.
Ja, größere Wohnungen können wir ja nicht allen zur Verfügung stellen und dass wir sie jetzt alle durchschlafen lassen, geht auch nicht. Es muss ja, wie Sie sagen, es muss ja Lösungen geben und Ideen geben dann irgendwie. Jochen, wie sieht es dann aus? Wir fürchten ja seit Pandemiebeginn die Überlastung der Krankenhäuser. Das wird immer wieder und auch gerade jetzt diskutiert. Gestern gab es auch einen Hilferuf von Professor Drosten. Dann wie sieht es aus bei den Krankenhäusern mit der Belegung?
Ja, das Thema ist natürlich, es ist sowieso schon schwierig, von Krankenhäusern zu sprechen. Wir haben ja sehr viele Krankenhäuser in Deutschland. Wir haben meiner Ansicht nach zu viele schon vor der Pandemie gehabt. Und daran hat sich natürlich nichts geändert. Wir sind ja einen speziellen Weg hier in Essen gegangen, haben stärker zentralisiert, dass wir auch für die Stadt Essen besser planen können, wo kommt welcher Patient mit welcher Krankheit hin. Natürlich, Intensivbetten ist ein riesiges Thema, aber wir sollten trotzdem immer differenziert bleiben, wo in welcher Region sind diese Betten besonders belegt. Und deswegen der Fokus nur auf die Anzahl der Betten, der gibt auch das Geschehen oft nicht so wieder, weil man mit einer Infrastruktur zu tun hat und natürlich auch, was ich nicht müde werde zu sagen, mit vielen, vielen anderen Patienten, auf die wir ganz besonders aufpassen müssen. Und da ist es dann manchmal besser, wenn man zentralisiert, wenn man ein Covid-Zentrum hat und sagt, aber in dem und dem Krankenhaus, da werden die und die Patienten jetzt gut weiter behandelt, möglichst Covid-frei, damit man auch deren Versorgung sicherstellt. Also man sieht, wie komplex das ist. Hendrik, ich würde gerne noch einmal ansetzen an deinen Punkt, weil ich mir schon wieder vorstellen kann, jetzt kommt das Thema, Professor Streeck sagt abends eben keine Ausgangssperre, sondern eher alle raus. Das Ganze ist ja differenziert. Und wenn ich eins verstanden habe, ist es doch so, man ist sich noch gar nicht so genau klar, wo immer die Infektionen stattfinden. Schlachthöfe war ein super Beispiel, da konnte man mal was identifizieren. Große Hochzeitsfeiern, nachvollziehbar. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema Ausgangssperre. Ich habe es so verstanden, man will eben vermeiden, dass Familie A abends eine Party macht mit Familie B, vielleicht eben auch in einem manchmal sozial schwächeren Bereich, wo ohnehin beengte Verhältnisse sind, Hochhausbereiche und. Ja, wie kommen wir da weiter? Was hat das eigentlich zu tun, wenn du diese Verschärfung jetzt nochmal angesprochen hast, enger Lebensbereich? Was hat das mit der Schule zu tun? Die Entscheidungen, die jetzt auch gerade für Nordrhein-Westfalen getroffen wurden, wo gesagt wird, so habe ich es zumindest verstanden, erstmal jetzt ab der nächsten Woche wieder nur Fernunterricht. Wie spielt das ineinander?
Ja, Schulen sind natürlich immer ein schwieriges Thema und es ist auch immer ein hitziges Thema. Also das kann man fast gar nicht objektiv diskutieren. Die Problematik ist die, dass wir zwar auf der virologischen und infektiologischen ja sehen, dass Kinder bis zum gewissen Alter weniger häufig infiziert sind und weniger leicht das Virus weitergeben können. Das bedeutet aber, und das wird manchmal im Umkehrschluss so verstanden, dass Kinder sind nicht infektiös. Das stimmt eben dann nicht, sondern Kinder können sich auch infizieren, ist es aber weniger wahrscheinlich und können das Virus auch an die Eltern weitergeben. Also es ist auch wieder so ein Graubereich, ne? Nur weil sie weniger infiziert sind, bedeutet ja nicht, dass sie dann nicht gar nicht infiziert sind. Und daher, wenn das Infektionsgeschehen sehr steigt, glaube ich schon, dass da auch die Schulen eine Rolle spielen, wenn wir zu viele Infektionen sehen. Das hängt natürlich auch sehr mit dem Alter der Kinder ab. Kann Distanzunterricht gemacht werden? Also können die auch in der Schule auf Distanz gehen oder sind sie da zu eng beieinander? Gibt es Filter in der Schule? Würden Masken getragen in der Schule? Das sind viele Fragen, wo jede Schule das eigentlich unterschiedlich damit umgeht. Prinzipiell denke ich, dass das auch ein Thema ist, was eben interdisziplinär beantwortet werden muss. Da spielen Kinderpsychologen und Erziehungswissenschaftler genauso eine Rolle in der Diskussion wie die virologisch-epidemiologische Einschätzung. Und daher, wenn NRW das jetzt so entschieden hat, ich hoffe, ich denke mal, dass sie das sich nicht sehr leicht gemacht haben, sondern viele Experten zu Rate gezogen haben.
Herr Streck, Sie sind ja auch Virologe im wissenschaftlichen Beirat von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Waren Sie eigentlich happy mit dem Vorschlag des Brückenlockdowns, der, sagen wir mal, sehr schnell aus der Hand heraus geschossen kam? Ist das etwas, was man möglicherweise auch für nächste Woche, wenn die Länderchefs sich treffen, was man angehen sollte? Also einen harten, kurzen Lockdown nochmal?
Ja, die Frage ist, was denn zusätzlich geschossen werden sollte. Weil wenn wir jetzt Schulen auf Distanzunterricht haben, wenn wir in den meisten Bereichen ja gar nicht nur mit Click und Meet einkaufen können, dann werden die Bereiche wieder geschlossen. Wir haben es leider versäumt zu sehen, ob es solche Öffnungskonzepte überhaupt zu höheren Fallzahlen führen. Wenn man jetzt sich wirklich überlegt, man reduziert die Mobilität um 7,6% mit einer Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Das wurde modelliert, dass das die Mobilität reduziert. Dazu gehören ja dann immer noch die Berufspendler, die Ausnahmen haben, also die zum Beispiel von Krankenhäusern um die Zeit nach Hause fahren. Ob man eine Reduktion der Mobilität ist nicht gleich Reduktion des Infektionsgeschehens. Und zwar sehen wir natürlich einen Zusammenhang mit Mobilität und Infektionsgeschehen, aber man kann es nicht gleichsetzen, sodass wir da vielleicht ein paar Prozentpunkte erreichen werden. Durch sowas, aber ob das im Verhältnis steht dazu, wo sich das Infektionsgeschehen abspielt, nämlich in den Innen, wenn wir den Daten, die wir haben vom Infektionsgeschehen, und das ist in den Innenräumen, das ist im privaten Bereich, dann erreichen wir durch Ausgangssperren nicht den gewünschten Effekt, den wir haben wollen.
Was würden Sie denn empfehlen? Was kann man dann machen? Die Zahlen gehen nach oben. Sie sagen zu Recht, dass das, was wir vorhaben, die Leute einzusperren, nicht der richtige Weg ist, weil das sicherlich noch anheizen könnte. Aber was haben wir denn noch an Maßnahmen? Was bleibt denn übrig?
Ja, also ich glaube, es gibt da, das kann ich jetzt nicht in einer einzelnen Antwort beantworten, aber ich versuche mal ein paar Sachen zusammenzufassen. Also erstmal stellt sich für mich die Frage, warum, wenn man einfach nur mal nach Frankreich, das ist eine Frage, die ich selber nicht beantworten kann, aber wenn man nach Frankreich schaut, die haben eine Inzidenz von 400 auf 100.000 Einwohner und gehen relativ entspannt damit um. Da frage ich mich, warum wir bei einer Inzidenz von 110 so nervös sind und ein Überlaufen haben der Intensivstation. Das ist einfach da muss es einen Fehler bei uns im Gesundheitssystem geben. Da muss es bei uns wirklich also im Vergleich zu den anderen Ländern fundamental Probleme geben, wenn wir bei 110 und ich glaube da den Intensivmedizin sagen, wir laufen über. Wir haben hier, also jetzt läuft ja auch gerade die Pressekonferenz, Bundespressekonferenz, wir sind kurz vor der Triage, mehr oder weniger. Das ist das eine, wo ich überrascht bin, warum wir damit nicht klarkommen. Wenn wir uns die Infektionszahlen interpretieren, klar gibt es den Ostereffekt. Das steht außer Frage, aber man muss es auch ein bisschen vielleicht mal mit Ruhe betrachten. Und das fehlt mir so ein bisschen in der Diskussion. Wir hatten auch den Weihnachtseffekt, das waren ungefähr 50 Punkte. Das war dann nicht so ein extremer Anstieg, den wir gesehen haben. Wir sehen eine Reduktion, also das ist die Ableitung, aber eine Reduktion des Wachstums seit dem 23.03. Das heißt, der R-Wert verringert sich seitdem ständig und wo wir schon die Reduktion vor Ostern gesehen haben. Und das hat wahrscheinlich in meinen Augen mehrere Gründe. Wir haben bei der Übertragung ja eine Transmissionsheterogenität. Das bedeutet, dass die Infektionsketten meistens eine Einbahnstraße sind. Also irgendwann brechen die Infektionsketten ab, weil 80% der Zweitfälle ja von ungefähr 15% der Erstfälle verursacht werden. Wir damit quasi mit den derzeitigen Maßnahmen wahrscheinlich ein Plateau erreichen werden. Zusätzlich hat Deutschland neben Portugal und Tschechien die härtesten Maßnahmen, auch im Compliance-Vergleich. Das kann man sehr schön auf healthdata.org sehen. Also im internationalen Vergleich ist die Stringenz am höchsten und die Compliance mit am höchsten. Aber wir sehen trotzdem in Deutschland diesen Verlauf. Also sehr viel härter können wir eigentlich nicht gehen, außer wir machen wirklich sowas wie Melbourne, State Victoria, Shutdown, eine Stunde nur Ausgang und nichts bewegt sich mehr. Also das war jetzt verkürzt dargestellt. Und ich bin davon überzeugt, das hat gestern bei mir für Kopfschütteln gesorgt, natürlich verhalten sich Coronaviren saisonal. Und wir sehen das für alle Coronaviren und auch dieses Coronavirus verhält sich saisonal. Und einer der großen Koryphäen in diesem Bereich ist übrigens Chris Murray. Und Chris Murray hat ganz klar gesagt, dass es sich saisonal verhält. Das bedeutet nicht, dass Saisonalität der einzige Faktor ist. Und es bedeutet auch nicht, dass die Maßnahmen nicht wirken. Was damit für mich bedeutet, dass wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich einen Abfall sehen werden, der Infektionszahlen. Zusätzlich kriegen wir die Impfung. Zusätzlich sehen wir, dass die Infektionsketten einfach auch abbrechen werden. Aber wenn man die Leute jetzt nicht die Möglichkeit gibt, Ventile zu schaffen, rauszugehen, dann werden wir das Infektionsgeschehen gerade in den sozial schwachen Bereichen weiter anfeuern. Ich stelle das ist eine Hypothese von mir, aber ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, dass zu harte Lockdowns auch für das Infektionsgeschehen kontraproduktiv sein können, weil wir die Leute wieder mehr zusammennehmen. Und das ist eben so, man darf dann bei einer Ausgangssperre nicht vor die Tür, aber wenn man im Hochhaus lebt, dann kann man alle anderen Nachbarn während der Zeit ja besuchen.
Ganz kurz, Hendrik, dazu noch, weil ich hatte gestern ein Gespräch mit Schweizern. Und die sagten mir, wir verstehen eigentlich nicht, was bei euch in Deutschland da los ist. Wir haben höheren Inzidenzwert. Unsere Intensivstationen sind deutlich weniger belegt, beansprucht. Das ist genau das, was du zu Frankreich gesagt hast. Das ist noch extremer, aber es muss doch auch mit den Testungen zusammenhängen, ja, weil wir keine wirkliche Orientierung haben, gerade Schnelltests, wo werden wie viele gemacht?
Ja, also weltweit liegt Deutschland so im Mittelfeld mit den Testen, aber wir testen unheimlich viel. Die Problematik, die wir nicht mit berücksichtigen und auch nicht mit einbeziehen oder die Daten sammeln, ist die Vortestwahrscheinlichkeit. Wir durch einen Antigen-Schnelltest werden die Menschen erstmal getestet. Wenn einer positiv ausfällt, wird die PCR getestet, mittels PCR getestet. Und das bedeutet aber auch, dass wir eine höhere Positivrate haben. Etwas, wo man sich vorher dran orientieren könnte, an der Positivrate, also Verhältnis von positiven Tests zu getesteten, das kann man gar nicht. Das ist verloren gegangen durch die Antigen-Schnelltests, weil die Antigen-Schnelltests nicht erfasst werden. Und so sehen wir dort diese Diskrepanz.
Das, was Sie sagen, das klingt ja für mich als Journalisten, als, ich sag mal, fast Laien, sehr logisch. Warum verfängt sich das nicht mehr in der Politik bei den Entscheidungsträgern, die einen ähnlichen Weg gehen, die sagen, jetzt werden wir auch ein bisschen mutiger? Und Sie sind ja auch im wissenschaftlichen Beirat von Laschet. Was sagen denn die Politiker? Oder sind sie alle im Wahlkampfmodus?
Nee, ich weiß nicht. Ich würde es nicht auf den Wahlkampfmodus schieben, aber ich glaube, die Wissenschaft hat sich so ein bisschen in Aktivismus verschoben. Und das ist nicht gesund. Ich denke, dass Wissenschaftler können beraten, aber sie sollten nicht sagen, es muss jetzt das und das gemacht werden. Das ist eine politische Entscheidung, das sollte eine politische Entscheidung bleiben. Weil auch ein Ministerpräsident Hans aus dem Saarland, der muss ja viele Faktoren abwägen. Und da gehören eben soziale, psychologische, ökonomische Faktoren auch mit rein. Weil die auch psychologische Faktoren, das ist Gesundheit, ne, steht auch in der Charta der Weltgesundheitsorganisation. Es ist nicht nur die virale Infektion. Und auch die Welt, wenn man sich, ich finde, bei vielen Bereichen, was nicht gemacht wird, leider, ist sich auf die Weltgesundheitsorganisation zu berufen oder auch zu beraten lassen von denen. Weil die sagen zum Beispiel, dass ein Lockdown die Ultima Ratio sein sollte in einer Gesellschaft. Da kommen eigentlich sehr viele kluge Vorschläge aus der Gruppe. Und das sind ja auch wirklich weltweit die Fachleute, die da versammelt sind für diese Fragen. Ich habe den Eindruck, dass das ist sehr Sorge getriggert ist, die Entscheidung, dass da wenig, dass ein manches Mal eine ruhigere Abwägung fehlt und leider auch der Langzeitblick. Im Sommer hatten wir schon vorgeschlagen, dass wir andere Faktoren mit einbeziehen müssen, wie die Hospitalisierungsrate, also wie viele Menschen überhaupt ins Krankenhaus kommen, wie viele intensivmedizinisch behandelt werden, aber auch die Kontaktnachverfolgung ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Wie viel Prozent können Gesundheitsämter Kontaktnachverfolgung noch machen? Und ich finde, natürlich ist es schwer, Modelle zu testen in einer Zeit, wo die Infektionszahlen ja eher irgendwie im Moment gerade nach Ostern schwer einzuschätzen sind. Aber prinzipiell finde ich es richtig, dass man Modelle testet, ob man dadurch überhaupt größere Infektionszahlen provoziert oder nicht. Saarland ist natürlich ein schwerer Ort, weil es direkt an der Grenze ist. Dadurch natürlich, also gerade in Luxemburg hatten die ja relativ hohe Infektionszahlen, da natürlich dann nochmal ein anderes Bild herrscht.
In Frankreich natürlich. Letzte Frage, sagen Sie noch einen Satz zu AstraZeneca. Für alle über 60, unter 60?
Ja, also ich vertraue, ich finde, es ist gut, wir haben diese Oberbehörden wie das PEI und damit angegliedert auch die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, das sind ja alles Experten. Und die, wenn die eine Entscheidung treffen, dann machen die das nicht leichtfertig, sondern haben sich da sehr gut mit den Daten beschäftigt und das gut diskutiert. Und ich habe da wirklich Vertrauen auch in diese Oberbehörden, dass sie diese Arbeit gut und richtig machen. Und wenn jetzt deren Vorschlag ist, dass man erst ab 60 AstraZeneca verimpft, dann hat das einen Grund. Und das kann ich auch nachvollziehen mit den Sinusvenenthrombosen, gerade bei den jüngeren Frauen. Das ist etwas, was signifikant mehr aufgetreten ist bei AstraZeneca-Geimpften. Es mag im Übrigen ein Problem generell von Adenovirus-Vektor-Impfstoffen sein. Es gab ja eine Sinusvenenthrombose in Johnson-Johnson-Impfstoff. Das weiß man nicht, aber es ist eben etwas, was das PI eben sehr genau beobachtet, und das finde ich gut und richtig. Also dafür haben wir diese Oberbehörden.
19 Minuten mit Overtime sind leider vorbei.
Entschuldigung.
Vielen Dank, Hendrik Streeck. Unser Talkgast am Montag ist Uschi Glas. Die Schauspielerin kann uns erzählen, wie sich ihre Arbeit mit Kindern in ihrem Verein Brotzeit durch die Pandemie verändert hat und was Kinder derzeit am meisten bedrückt. Also bleiben Sie alle gesund, klicken Sie am Montag wieder rein. Wir freuen uns auf Sie, und ein schönes Wochenende wünscht Jens de Boer aus Hamburg.
Und aus Essen.
Und aus Bonn.
Bis alle.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.